Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen ersten Gottesdienst im neuen Jahr hören wir miteinander Apostelgeschichte. Die Jahreslosung fürs neue Jahr 2014 war ja schon am Altjahrabend Grundlage der Predigt. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Ananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht dein, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass eine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr seht, das Predigtthema für den heutigen und auch mindestens noch für den nächsten Sonntag heißt Vergebung, Bedingungen und Folgen. Das Thema für den ersten Teil heute habe ich noch nicht angegeben. Es hat ja noch ein Unterthema, ist ja nur das erste. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Das Thema Vergebung auf jeden Fall ist eines der wichtigsten für unseren christlichen Glauben überhaupt. Vergebung ist ein hochheiliges und zugleich ein todernstes Thema. Denn ob wir Vergebung haben, entscheidet über Tod und Leben. Weil es mit der Vergebung so eine todernste Sache ist, dürfen wir damit auch keinen Missbrauch treiben. Leider fällt mir immer wieder auf, und das ist auch ein Grund für diese mehrteilige Predigtreihe, dass es zu diesem Thema im christlichen Bereich teils katastrophale Missverständnisse gibt. Ein Beispiel: im Internet bin ich dazu auf eine interessante Diskussion gestoßen. Dort stellte jemand in so einem Forenblock, die jüngeren Leute unter uns kennen sich da besser aus, stellte jemand die Frage: Soll man sich auch entschuldigen, wenn man im Recht ist? Unser Ältester meint, dass Beziehungen am besten durch Vergebung wiederhergestellt werden können. Er entschuldigt sich immer, wenn einer sich verletzt fühlt, auch wenn es zu Unrecht ist. Und nun stellt der Betreffende die Frage: Aber sage ich die Wahrheit, wenn ich 100% im Recht bin und mich trotzdem entschuldige? Eine andere Person schrieb dazu: Ich überlege immer gern mit praktischen Beispielen. Da nehme ich einen Fall, der vor einigen Jahren geschah. Eine meiner Mitarbeiterinnen besuchte eine neue Mitarbeiterin. Sie hatte dazu keinen Auftrag. Sie sagte der neuen Mitarbeiterin, dass diese viel zu viele Fehler hätte, um mitarbeiten zu können. Außerdem würde sie nicht genug Zeit investieren, um ihrer Verpflichtung nachzukommen. Sie solle deshalb besser aus der Mitarbeit wieder aussteigen. Diese neue Person war sehr verletzt. Ich sprach mit der Frau, die ohne Auftrag des Teams gehandelt hatte, Ich versuchte ihr klarzumachen, dass sie so etwas nicht eigenmächtig tun dürfe. Nun war sie ihrerseits verletzt, weil ich ihre Vorgehensweise nicht billigte und bekämpft mich bis heute. Wofür soll ich mich in diesem Fall entschuldigen? Hatte ich nicht die Pflicht als Leiterin, die Interessen des Teams zu vertreten und eine neue Mitarbeiterin zu schützen? Der Nächste stellt dazu fest, niemand muss sich entschuldigen, wenn er im Recht ist. Das Verhalten des Ältesten zeigt aus meiner Sicht nicht nur die von dir angesprochene Unehrlichkeit, sie präsentiert auch ein Bild falscher Unterwürfigkeit. Ich bin entsetzt darüber und finde das unverantwortlich. So ein Verhalten gehört nicht zu einem so hohen Amt. Damit wird verdeckte Unwahrheit gelebt. Meiner Meinung nach sollte der Älteste von seinem Amt abgesetzt werden. Soweit diese Diskussion im Internet. Sie weist auf ein großes Problem hin, das in christlichen Kreisen weit verbreitet ist. Die heutige Predigt wird deshalb einige provokative, das heißt herausfordernde Gedanken aussprechen. Ich dachte bei der Vorbereitung, es wäre besser gewesen, wir hätten heute nicht nur Stühle mit Rückenlehne, sondern auch mit Seitenlehnen. Am besten noch mit Sicherheitsbügel zum Festschnallen wie bei der Schiffsschaukel, damit heute Morgen keiner vom Stuhl geschleudert wird. Haltet euch also bitte in Ermangelung der Seitenlehne und des Sicherheitsbügels zwischendurch kräftig mit beiden Händen links und rechts am Stuhl fest. Was ich jetzt sage, wird zunächst manchen Widerspruch und vielleicht sogar Empörung hervorrufen. In christlichen Gemeinden wird viel zu viel vergeben und viel zu schnell. In christlichen Gemeinden wird viel zu viel vergeben und viel zu schnell. Ich sage es noch provokativer. Ich bin gegen Vergebung. Mit Ausrufezeichen. Ihr könnt es auch schwarz auf weiß von mir haben, mit Unterschrift. Ihr könnt es an die Presse weitergeben. Es stimmt, ich stehe dazu. Ich bin gegen Vergebung. Ich bin gegen eine falsche, verlogene und unwahrhaftige Vergebung. Denn Vergebung, liebe Geschwister, liebe Gäste, ist ein hochheiliges und todernstes Geschehen und kein frommes Affentheater. Vieles, was im christlichen Bereich an Vergebung in Anführungszeichen geschieht, hat mit Vergebung absolut gar nichts zu tun. Es ist nichts anderes als fromme Schauspielerei. Und Gott hasst fromme Schauspielerei. Ihr habt euch wahrscheinlich bei der Lesung des Predigttextes gefragt, was hat der Bericht über Ananias und Sapphira mit Vergebung zu tun? Eigentlich doch nichts. Indirekt zwar schon, inwieweit kommt jemand am frühen Morgen drauf, was der Bericht über Ananias und Sapphira mit Vergebung zu tun hat? Gott hat ihnen nicht vergeben. Insoweit hat es was mit Vergebung zu tun. Gott hat beide vielmehr augenblicklich hart bestraft. Es ist eine der brutalsten Geschichten im Neuen Testament, fast in der ganzen Bibel. Außerordentlich brutale Geschichte. Darum geht's aber heute Morgen nicht. Im Bericht über Ananias und Sapphira tritt aber ein geistlicher Grundsatz zutage, der für alles gilt und gelten muss, was in der Gemeinde Jesu geschieht und zu geschehen hat. Warum wurden Ananias und Sapphira so hart bestraft? Weil sie unwahrhaftig waren. Und Gott hasst Unwahrhaftigkeit. Und das ist übrigens auch das Unterthema der heutigen Predigt des ersten Teils. Gott hasst Unwahrhaftigkeit. Und deshalb muss alles, was in der Gemeinde Jesu geschieht, in Wahrhaftigkeit geschehen. Und bevor wir deshalb heute und an den nächsten Sonntagen von Vergebung reden, müssen wir auch von der Grundlage von Vergebung reden, wie der Grundlage allen Geschehens in der Gemeinde Jesu überhaupt. Und das ist die Wahrhaftigkeit. Und dafür ist das Beispiel von Ananias und Sapphira so ungemein wichtig. Denn eigentlich haben die beiden doch Gutes getan. Sie haben ein Grundstück verkauft und einen Teil davon haben sie der Gemeinde gespendet. Was sollte daran falsch sein? Stellt euch vor, ein Ehepaar unserer Gemeinde verkauft einen Bauplatz, sagen wir mal 800 Quadratmeter für 80 Euro pro Quadratmeter. Macht insgesamt 64.000 Euro. Im biblischen Bericht ist nicht ganz klar, was sie verkauft haben. Gut im allgemeinen Sinne vermutlich eine Immobilie. Ob mit oder ohne Haus, Acker oder Bauplatz, das gibt der biblische Begriff nicht her. Also nehmen wir es aber mal an. Insgesamt haben die 64.000 Euro gekriegt. Jetzt kommen die beiden am Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst geht der Mann mit einem dicken schwarzen Koffer in die gute Stube zu unserer Schwester Linde Mixat. Benimmt er das die Spenden entgegen. Die Hälfte vom Verkaufserlös, wären 32.000 Euro, sind da drin. Die wollen sie der Gemeinde spenden, 32.000 Euro. Das ist eine ordentliche Stange Geld. Der Mann drückt also den Koffer mit dem Geld unserer Schwester Linde Mixat in die Hand und im nächsten Augenblick fällt der Maustod um. Junge Brüder der Gemeinde, sagen wir mal die Brüder Peter Heimbuch und Waldemar Sinofzig, sind unsere jungen Brüder, die kommen, schleifen seine Leiche raus. Kurze Zeit später kommt seine Frau zu unserer Schwester Linde Mixand und die sagt ihr, die Füße derer, die deinen Mann rausgetragen haben, stehen vor der Tür und werden dich auch gleich raustragen. Kaum gesagt, fällt auch die Frau maustot um. Die Brüder Peter Heimbuch und Waldemar Sinofzig kommen und schleppen auch ihre Leiche raus. Ziemlich genau so geschah es vor 2000 Jahren in Jerusalem. Warum hat Gott so brutal gehandelt? Die beiden wollten doch eigentlich nur Gutes tun. Wollten sie das? Nein, liebe Geschwister, das wollten sie nicht. Sie wollten frommes Theater spielen. Sie wollten frommes Theater spielen. Es ging ihnen gar nicht wirklich um die Gemeinde. Es ging ihnen auch nicht um die Sache des Herrn. Es ging ihnen um ihr eigenes Ansehen in der Gemeinde. Sie wollten groß tun. Sie wollten mit den anderen, davon berichtet das vorausgehende Kapitel, auch mithalten. Das war zu der Zeit in der Gemeinde Jerusalem verbreitet, dass Menschen von ihrem Hab und Gut der Gemeinde gaben. Da wollten sie nicht hinten anstehen. Ja, sie wollten vielleicht sogar womöglich andere noch übertrumpfen mit ihrer Frömmigkeit und mit ihrer Spendenbereitschaft. Ihre Liebe zu Jesus und seiner Gemeinde war aber bei weitem nicht so groß wie ihre Liebe zum Geld. Und deshalb haben sie nur einen Teil gespendet, um in der Gemeinde aber möglichst groß dazustehen und möglichst gut rauszukommen, haben sie behauptet, das wäre der ganze Erlös. Fromme Schauspielerei. Dabei will Gott doch gar nicht ihr Geld. Petrus betont das gegenüber dem Ananias. Du hättest dein Grundstück doch behalten können. Und selbst als du es verkauft hattest, hat euch doch niemand gezwungen, auch nur einen einzigen Cent davon der Gemeinde zu geben. Aber mit euren frommen Schauspielerei habt ihr nicht Menschen belogen, sondern Gott. Wie konntet ihr euch in euren Herzen vornehmen, den Heiligen Geist zu belügen, fragt doch. Gott hasst Lüge. Gott hasst Unwahrhaftigkeit. Er will wahrhaftige Menschen. Wie sehr Gott Lüge hasst, das haben Ananias und Sapphira unverzüglich am eigenen Leib erfahren. Gott statuiert manchmal ganz brutale Exempel, um geistliche Grundsätze einzuprägen. Gott sei Dank handelt er nicht immer so. Aber an einzelnen Fällen macht Gott deutlich, worauf es ihm ankommt. Ganz brutal manchmal. Wir können noch so aufopferungsvoll in der Gemeinde mitarbeiten. Wenn es nicht aus reiner Herzen und echter Liebe zu Christus und seiner Gemeinde geschieht, ist es keinen Pfifferling wert. Dann ist es dem Herrn sogar ein Gräuel. Genau sagt auch die vielleicht wichtigste Bibelstelle zum Thema Liebe. Die haben wir als Lesung gehört, 1. Korinther 13, 1 bis 3. Ich formuliere den ersten Satz ein bisschen freier. Wenn ich die frömmsten Reden führe und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Wir sehen, auch hier geht's im letzten Grunde um Wahrhaftigkeit. Gott hat kein Gefallen an heuchlerischer, an unwahrhaftiger Liebe. Auch wenn sie noch so beeindruckend daherkommt, wenn sie sich das Leben kosten lässt. Gott sagt, nichts wert, wenn es nur fromme Schau ist und nicht wahrhaftig. Nichts wert, kein Pfifferling. Gott hat Gefallen an wahrhaftiger Liebe. In wahrhaftiger Liebe zu Christus und seiner Gemeinde gegeben, sind die Pfennige der Witwe tausendmal mehr wert als tausende von Euros eines Reichen, der nur fromm tut. Das ist das Thema von 1. Korinther 13. Die Frage, was treibt uns? Was ist das Wesen unserer Jesus-Nachfolge? Wahrhaftige Liebe zum Herrn und seiner Gemeinde oder nur fromme Schauspielerei? Das Zweite kann Jesus überhaupt nicht leiden. Da wird er stocksauer. Da wird Jesus wirklich stocksauer. Ich weiß, man zuckt bei diesem Begriff vielleicht ein bisschen zusammen, aber es ist so. Da wird Jesus stocksauer. Beispiel, Markus 7, Vers 11. Da geben fromme Schauspieler große Spenden an den Tempel und zu Hause lassen sie ihre Eltern verganten. Denen sagen sie, Korban, es ist Gott gegeben. Jesus sagt, ihr seid Heuchler. An anderer Stelle bezeichnet Jesus solche frommen Schauspieler als übertünchte Gräber, Matthäus 23, welche von außen hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebein und aller Unreinigkeit. Schön angestrichen, fromm drapiert, aber nichts als ungeistlicher Moder, sagt Jesus. Achtet mal bitte drauf, ich habe das Kapitel hier mit eingeblendet. Ihr tut was Gutes, auch zur Vertiefung dieses Themas heute Morgen, wenn ihr heute Mittag oder mal die Woche über Zeit habt, euch mal dieses ganze Kapitel Matthäus 23 in aller Ruhe durchzulesen. Vielleicht nicht nur einmal, zweimal, dreimal, fünfmal. Und achtet darauf, wie scharf Jesus alle Unwahrhaftigkeit zurückweist. Und achtet auch auf die außerordentlich scharfe Wortwahl, die Jesus verwendet. Ihr Heuchler, ihr Narren, ihr Blinden, ihr Schlangenbrut, ihr Ottern. Schon brutal. Aber wir merken, Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. In schärfsten Worten geißelt er Unwahrhaftigkeit, denn Jesus hasst Unwahrhaftigkeit. Da kriegt er einen richtig dicken Hals. Es ist gut, uns das gelegentlich vor Augen zu führen. Das gehört mit zur Liebe Jesu. Um der Liebe zu seinem Vater und um der Liebe zu seiner Gemeinde willen, muss er Unwahrhaftigkeit in dieser Schärfe zurückweisen. Sie darf in der Gemeinde Jesu keinen Platz haben. Aber selig sind, die reinen Herzen sind. Das ist der Gegensatz. Zum Beispiel Matthäus 5, 8, wer eine Konkordanz hat, möge mal zu Hause nachschlagen, wie oft dieser Gedanke auch wieder entfaltet wird. Ich hätte heute gerne das Lied singen lassen, aber das kommt leider nicht in unserem Gesangbuch vor, auch nicht im Ich will dir danken. Ich habe mich schon gefragt, ob es Prinzip hat, ob man so gar nicht mehr zu singen und zu beten wagt. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließ zu der Sünde Tor und Tor und Tür. Tu all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. Vielleicht hält man die Lehre vom reinen Herzen für übertrieben. Wir werden auch nie ein ganz hundertprozentig reines Herz haben. Aber anstreben drum, beten dürfen wir, sollen wir, dass Gott es so weit wie möglich in uns wirkt. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Alles, was in der Gemeinde Jesu geschieht, muss in Wahrhaftigkeit geschehen. Denn Gott hasst Unwahrhaftigkeit. Denn Gott selbst ist die Wahrhaftigkeit in Person. Wir haben es immer wieder auch in den Bibelgesprächskreisen betont und an den verschiedenen Stellen der Schrift gesehen. Wir sehen es etwa, man könnte hunderte Beispiele verwenden, auch an der Beschreibung seiner Person, zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 14. Da heißt, sein Haupt und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Wir wissen auch in unserem umgangssprachlichen Bildgebrauch ist weiß die Farbe der Unschuld. Unschuld gleich Reinheit, Wahrhaftigkeit. Der biblische Begriff, griechisch Leukos, beschreibt eigentlich aber nicht nur unsere Farbe weiß, sondern eine leuchtende, eine lichtdurchflutete Reinheit und Klarheit des Wesens. Dann beschreibt Offenbarung 1 weiter seine Augen wie Feuerflammen und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Also wie glühendes Golderz. Auch das Feuer ist ja Zeichen der Reinheit und damit der Wahrhaftigkeit Gottes. Denn im Feuer werden die Schlacken, das Unreine, das Unwahrhaftige vom Reinen und Wahrhaftigen getrennt. Was im Feuer gereinigt ist, das ist echt, das ist durch und durch wahrhaftig. Und weil Gott durch und durch wahrhaftig ist, deshalb sollen auch wir als seine Kinder und als seine Gemeinde wahrhaftig sein in all unserem Reden und Tun. Damit sind wir wieder bei der Eingangsfrage aus unserem Eingangsbeispiel, soll ich mich auch entschuldigen, wenn ich nichts falsch gemacht habe? Auf der Grundlage des gerade Gehörten muss jetzt eine Frage kommen, nämlich welche? Wäre das wahrhaftig? Nein. Mit dieser zweiten Frage ist die erste Frage schon klar beantwortet. Nein. Wir sollen uns für nichts entschuldigen, wenn wir nichts falsch gemacht haben. Eine solche Entschuldigung wäre nichts als frommes Theater. Vergebung aber, ich sage es nochmal, ist ein viel zu hochheiliges und todernstes Geschehen, als dass wir damit frommes Theater spielen dürften. Wie sollen wir stattdessen mit der Schuld des anderen umgehen? Das hängt von der Art der Schuld ab. Liebe Geschwister, auch das ist wahnsinnig wichtig, fällt mir immer wieder fest. Geistliche Differenzierung ist das A und O eines rechten geistlichen Umgangs miteinander in der Gemeinde. Der Satz ist so wichtig, ich hätte ihn auch aufschreiben sollen. Ich wiederhole ihn nochmal. Geistliche Differenzierung, dass wir nicht Dinge miteinander in einen Topf schmeißen, die nichts miteinander zu tun haben, die einen himmelweiten Unterschied darstellen. Geistliche Differenzierung ist das A und O eines rechten geistlichen Umgangs miteinander in der Gemeinde. Ich weise zurück auf die Predigt über Judas und Petrus, Verleugnung oder Verrat, zur Frage, ist jede Sünde gleich? Selbstverständlich nicht. Und deshalb müssen wir mit verschiedenen Versäumnissen oder Sünden auch grundverschieden umgehen in der Gemeinde Jesu. Es ist etwas ganz anderes, ob ich vergessen habe, die Blumen zu gießen und ein oder zwei davon sind welk geworden und vielleicht auch eingegangen, oder ob ich mit böser Absicht einen Bekannten im 10. Stock vom Balkon stoße. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und zwar mindestens in doppelter Hinsicht. Erstens, was meine Absicht betrifft, und zweitens, was die Folgen sind. Es ist erstens ein himmelweiter Unterschied, ob ich aus Versehen oder Nachlässigkeit gehandelt habe oder aus böser Absicht. Und es ist zweitens ein himmelweiter Unterschied, ob am Schluss ein paar Blumen verwelkt sind oder ein Mensch zu Schaden gekommen ist, sei es leiblich oder seelisch. Entsprechend himmelweit muss der Unterschied sein, wie wir mit dem jeweiligen Versäumnis oder der jeweiligen Sünde umgehen. Wenn wir solche Dinge vor uns haben, sei es persönlich, sei es als Gemeinde, und mit solchen Dingen konfrontiert sind und umgehen müssen, wir immer ganz genau diese verschiedenen Dimensionen abwägen und erfassen. Nur dann sind wir in der Lage, angemessen zu handeln. Stellen wir uns vor, der Blumendienst hat seine Aufgabe versäumt und auf dem Altar steht nicht ein halbwegs frisches Alpenveilchen, sondern noch der verwelkte Strauß von vor 14 Tagen. Ich erinnere mich nicht, dass das in unserer Gemeinde schon vorgekommen wäre, ist nur ein Beispiel. Aber selbst wenn, da stände wirklich ein jämmerlicher, elender Strauß. Daran würde die Gemeinde keinen ernsthaften Schaden nehmen. Und deshalb brauchen wir uns darüber auch nicht zu ereifern. Im Gegenteil, da wäre unser Eifer drüber schnell ungeistlicher als der Blumenstrauß, der verwelkt ist. Da dürfen wir milde lächeln und uns freuen, wenn am nächsten Sonntag wieder ein frischer Strauß dasteht. Genau das meint Martin Luther in der Erklärung zum Gebot, Luthersche Zählung 8, du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Also Luther hat da sehr viel Inhalt in seine Erklärungen reingepackt. Seine Erklärung lautet, wir sollen Gott fürchten und lieben. dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder ins Gerede bringen, sondern, jetzt kommt's, sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Aber wir sollen ihn entschuldigen, nicht uns. Wir sollen nicht uns entschuldigen vor was wir nicht getan haben. Das wäre unwahrhaftig. Wir sollen aber mit dem anderen freundlich und nachsichtig umgehen. Wenn es ein Versäumnis war, ein Versehen, eine Nachlässigkeit, keine böse Absicht, dann sollen wir mildernde Umstände finden. Das heißt, ihn entschuldigen, ja, mildernde Umstände finden. Sagen, hätte uns auch passieren können. Keiner von uns ist fehlerfrei. Und so weiter. Etwas ganz anderes ist es, wenn jemand nicht aus Versehen, sondern aus böser Absicht gehandelt hat. Insbesondere, wenn sein Fehlverhalten geeignet ist, schweren Schaden anzurichten. Dann muss die Sache sauber, offen und ehrlich ausgeräumt werden. Dann helfen mildernde Umstände nicht weiter. Wenn das nicht geschieht, dann kann der Schaden für die Gemeinde unermesslich werden. Da wäre Nachsicht falsch und könnte katastrophale Folgen haben. Wir hatten eingangs das Beispiel von der eigenmächtigen Mitarbeiterin. Die damals betroffene Leiterin schrieb weiter im Internet, diese Sache geschah vor mehreren Jahren. Inzwischen gibt es dieses Team nicht mehr, weil niemand der Frau Einhalt gebot. Diese Frau hat nach und nach alle anderen Frauen aus dem Team gemobbt. Ich habe ein neueres Mail von einer Neubekehrten, die von dieser Frau fertig gemacht wurde, weil sie für mich betet. Außerdem erzählte sie der Neubekehrten, ich würde vor dem Hauptpastor negativ über sie reden. Dieses Mail zeigte ich dem Hauptpastor, er meint, was die Frau tue, braucht nicht aufgearbeitet zu werden, das interessiert ihn nicht. Und sie fährt fort, in solch einer religiösen Vereinigung sollte eigentlich kein aufrichtiger Christ bleiben, wir sind seit kurzem dabei, eine Hausgemeinde zu gründen. Und ich kann dazu nur sagen, sie tut gut daran. In einer Gemeinde, in der dem Bösen nicht Einhalt geboten wird, in der Böses nicht Böses genannt und aufgearbeitet wird, sollte kein wahrhaftiger Christ auf Dauer bleiben. Dem Bösen muss Einhalt geboten werden. Das Böse muss bereinigt werden, in tiefer und wahrhaftiger Weise. Und jetzt haltet euch zwischendurch mal wieder mit beiden Händen am Stuhl fest. Weil das so ist, ist in den letzten 1,5 Jahren ein besonders häufiges und eindringliches Gebet von mir, Herr, bewahre uns vor Buße. Ja, ihr habt richtig gehört. Wieder mit ganzem Ernst. Könnt ihr wieder schriftlich mit Unterschrift haben. Herr, bewahre uns vor Buße. Auch wenn ich manchmal hier im Gottesdienst während eines Gemeindelieds nach der Predigt auf dem Stuhl sitze, kann sein, dass ich in meinem Herzen bete, Herr, bewahre uns vor Buße. Nämlich, Herr, bewahre uns vor falscher, vor oberflächlicher, vor geheuchelter Buße. Um echte, tiefgreifende, von Herzen kommende Buße können wir gar nicht intensiv genug beten. Sie ist der Weg zum Heil. Sie ist der Weg zum Leben. Aber der Herr bewahre uns vor oberflächlicher Buße. Liebe Geschwister, ich bitte euch, betet mit. Der Herr bewahre uns und unsere Gemeinde vor oberflächlicher, geheuchelter, unwahrhaftiger Buße. Denn die bereinigt gar nichts. Die macht die geistliche Not nur größer und kann eine Gemeinde geistlich zugrunde richten. Es gibt deshalb nicht viel, warum ich in den letzten 1,5 Jahren häufiger gebetet habe als Herr, bewahre uns vor geheuchelter Buße, vor einer Buße, die nicht von Herzen kommt. Und liebe Geschwister, deshalb lasst uns wahrhaftig sein. Gott ist wahrhaftig. Und deshalb sollen auch wir als seine Kinder und als seine Gemeinde wahrhaftig sein in all unserem Reden und Tun. Und dann werden wir erleben, dass auch Gott der Wahrhaftige ist und zu seinen Verheißungen steht, wenn wir wahrhaftig sind. Amen.